Hallo und Servus zusammen. Herzlich willkommen zu Vergelt's Gott, unserem Podcast über Glaube und Gesellschaft.
Frohe Weihnachten! Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr ein bisschen was zu den Hintergründen von Weihnachten wissen wollt, dann bleibt dran. So, Anna, wie ist es bei dir? Bist du ein Weihnachtsmuffel?
Nein. Nein, ich finde Weihnachten schon sehr schön. Fand ich als Kind schon immer so toll mit den Adventskalendern und Nikolaus und dann warten und am 23. singen, morgen Kinder wird es was geben. Und nein, ich finde Weihnachten schon toll. Und als Pfarrer hat man es, glaube ich, auch echt schwer, wenn man ein Weihnachtsmuffel ist. Wobei ich sagen muss, ich glaube, gerade als Pfarrer könnte man zu Recht Weihnachtsmuffel werden, weil man so wahnsinnig viele Gottesdienste hat.
Oh ja.
Wenn man jetzt dieses Jahr, ist jetzt ja nicht nur Heiligabend, sondern 25., 26. klar und 27. ist auch wieder ein Sonntag.
Oh, stimmt.
Und dann geht's ja weiter. Dann brauchst du ja noch Silvester und Neujahr und dazwischen, dann, wenn du Pech hast, auch nochmal einen Sonntag. Ich habe aber ja nicht so viele Gottesdienste als Jugendpfarrerin, deswegen kann ich auch ein Weihnachtsfan sein. Bei dir weiß ich ja, dass du kein Weihnachtsmuffel bist, sondern...
Ich liebe Weihnachten. Ich bin so der Typ, der im November schon alle Weihnachtslieder und Weihnachtsfilme durchgeschaut hat, um sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Und ich habe auch normalerweise schon alle Geschenke zusammen.
Echt im November?
Also normalerweise weiß ich im Sommer, was ich schenke.
Ach,
und dann, freue ich mich die ganze Zeit drüber, dass ich das verschenken kann.
Das ist ja cool. Ah, das ist ja echt voll gut. Dann kann man sich so lange freuen drüber, dass man das...
Ja, manchmal ist es dann so, weil, dass die Leute das dann erraten, was ich schenke, weil ich dann immer sage, komm, rat mal, was es ist. Gib dir einen Tipp und dann irgendwann, oh scheiße, jetzt hat sie es rausgefunden. Nee, aber ich liebe Weihnachten. Es ist zwar vielleicht nicht das wichtigste christliche Fest, aber ich finde einfach, aus einem familiären Standpunkt ist es einfach, und die Leute sind viel offener und...
Ja. Da hatte ich mal eine interessante Diskussion früher mit meinen Freundinnen, dann habe ich denen auch immer was zu Weihnachten geschenkt und die waren dann immer so ein bisschen so, naja, was ist ja nur Weihnachten, es ist ja nicht Geburtstag. Und dann habe ich es meiner Schwester erzählt und wir waren einhellig der Meinung, dass Weihnachten doch viel wichtiger ist als Geburtstag und man doch da viel mehr schenkt und das doch viel coolere Geschenke sind und insgesamt das wichtigste Fest.
Ja, ich finde es auch so schön, dass jeder mal sich wirklich Gedanken über seine Freunde und die Leute macht, die einem wichtig sind. So.
Ja.
Also.
Ja, und so Kleinigkeiten, irgendwo Plätzchen vorbeibringen oder dann kriegt man... Hier, ihr habt zum Beispiel diese coole Krippe hier, diese zwei schönen getöpferten Figuren gerade erst geschenkt bekommen von der Kollegin.
Oh Mann. Ja,
das ist doch das Besondere an Weihnachten. Okay. Also, aber wir wollen ja Weihnachten natürlich fürs Herz anschauen, aber auch so ein bisschen theologisch und historisch. Und da ist ja schon interessant, wie ist denn Weihnachten überhaupt entstanden? Seit wann gibt es das Fest und warum gibt es das Fest? Und wir haben uns ja gedacht, wir fangen mal wieder bei der Bibel an. Und da fangen wir damit an, dass wir erstmal feststellen, zur Zeit der Evangelien, zur Zeit von Paulus, also als Jesus quasi gerade erst gestorben war, also natürlich nicht ganz gerade, ein paar Jahre später, musste sich das ja erstmal entwickeln. Wer ist denn dieser Mann gewesen, der da von Gott gepredigt hat und der da am Kreuz gestorben ist und irgendwie auch dann wieder auferstanden? Und in dieser Zeit war ja Paulus so der Erste, von dem wir Zeugnisse haben, schriftliche. Und der hat ja quasi so als Erster festgestellt, okay, Jesus, das war nicht nur ein Mensch, sondern Jesus, das war irgendwie was anderes als diese Propheten, die wir sonst kennen. Also zum Beispiel Johannes, Jesaja und so weiter. Der hat irgendwie nochmal anders von Gott erzählt und der war einfach eben auch selber Gott. Und ich habe gedacht, ich lese mal ein bisschen aus dem Philipperhymnus. Bist du einverstanden?
Mach.
Der Philipperhymnus ist nämlich ganz zentral als ein sehr altes Schriftzeugnis eben für diese Frage, wer war denn Jesus und wie kann das sein, dass der Mensch war, aber dass eben Gott Mensch geworden ist. Und das steht in Philipper 2. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. Also quasi ein Zeugnis davon, wie sie sich damals schon das erklärt haben, dass er gleichzeitig Gott und Mensch sein kann. Also Gott wird tatsächlich ganz Mensch und legt so diese göttlichen Sachen auch ab und hat nicht nur so getan, als wäre er Mensch und dessen Wahrheit konnte er gar nicht, weiß ich nicht, Schmerz empfinden oder hat nicht geschwitzt oder so. Da gab es ja diese lustigen Diskussionen, so die ersten paar hundert Jahre, wo es irgendwie darum geht, wie können wir uns das erklären? Und bevor so diese Trinitätstheologie entstanden ist, die gesagt hat, irgendwie, also Gott ist Gott, klar, aber es gibt auch noch Jesus und der ist Gott, aber der ist auch Mensch. Und das finde ich, hat Paulus da ja schon ganz schön erklärt. Warum ich das erzähle, ist ja, weil es dann natürlich klar war, okay, Jesus war Mensch, aber er ist auch Gott. Und dann muss man auch irgendwie das natürlich klären, wie ist es denn gekommen? Wie ist er denn geboren worden? Wie kam das denn sozusagen, dass Gott Mensch wurde? Also kein Wunder, dass in den Evangelien dann diese Geburtsgeschichten auch erzählt wurden.
Genau. Und die habe ich mir nochmal angeschaut und durchgelesen. Und ich muss sagen, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, bin ich noch ein größerer Fan von diesen Geschichten. Ich finde es jetzt noch viel schöner, muss ich echt sagen. Cool. Weil man darf ja nicht vergessen, dass die Evangelien, die Evangelisten so, dass die ja noch sehr jüdisch geprägt waren.
Es waren, ja auch
eigentlich
Juden.
Noch
Kann man
quasi
ja
Juden, genau.
Da noch nicht so richtig unterscheiden zwischen Juden und
genau.
Christen. Die hätten sich ja vielleicht selber, hätten die sich schon als Christen bezeichnet?
Ich glaube, in der Zeit war die Spaltung schon vollzogen, aber es ist ja dieses, das Besondere an dieser Erzählgattung Evangelien, dass sie quasi in der jüdischen Tradition noch stehen, aber was
Neues
aufschreiben, ja. Das ist ja einzigartig. Und die haben sich das mit diesem Gott-Mensch-Verhältnis damit erklärt, dass Jesus halt der Messias ist, also der genau. von Gott Gesalbte. Und das spiegelt sich eben in diesen Geschichten wieder, in den beiden Weihnachtsgeschichten. Die stehen in Lukas und in Matthäus. Und da fängt es ja schon mal an mit diesem Geburtsort Bethlehem. Das ist ja, das kennt ja jeder, dass der Josef und die Maria nach Bethlehem gezogen sind, wegen dieser Volkszählung, und dort in einem Stall dann Jesus geboren haben. Und dieser Ort geht quasi auf eine Prophezeiung in einem anderen Prophetenbuch zurück. Also das steht in Micha. Da steht, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also das steht dann noch weiter, dass er eben den Frieden bringt und dass er eben der Messias ist. Und der Grund dafür liegt eigentlich da, dass König David ja in Bethlehem geboren ist.
Das heißt doch auch Bethlehem, du Stadt Davids oder so bei Lukas.
Genau, und das ist übrigens eine ganz spannende Stelle, weil da steht nämlich extra betont, also sie sind in die Stadt Davids gezogen, die da heißt Bethlehem, weil die Stadt Davids eigentlich Jerusalem war, also in der jüdischen Tradition. Also, weil er ja in Bethlehem gekrönt wurde und dort
in Jerusalem gekrönt wurde und
dort geherrscht hat. Und deswegen musste nochmal extra betont werden, dass eigentlich die Stadt Davids ja Bethlehem ist.
Genau, auch deswegen haben sie es nochmal genau so war's. Mhm.
Und dort wurde er geboren. Und da der Messias ein Nachkomme von David ist, in seiner Nachfolge steht, muss er natürlich auch irgendwie dort geboren sein, wo David
zumindest soll er möglichst ist. Viel soll er möglichst viel mit David zu tun haben da sein, und dann genau. gibt es auch Sinn, dass der da geboren ist.
Genau, so ist es nämlich mit Bethlehem. Und weiterhin steht in Lukas, und das fand ich schon immer irgendwie komisch, dass Josef irgendwie der Nachfahre von David ist, ne?
Und ja, deswegen Jesus auch. Ja,
genau, und das muss mir erstmal ein Biologe erklären, wie der Jesus Nachfahre von David ist, wenn nicht der Josef sein biologischer Vater ist. Ich weiß ja nicht. Also,
ich glaube, da müssen die Theologen ran. Ich glaube, da können nicht die Biologen helfen. Ja, soll ich es dir erklären? Nein, du weißt es ja selber.
Ja, also es ist, ich glaube, also Lukas hat da jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt erstmal. Es wurde zwar irgendwie da noch hinkonstruiert, aber...
Du meinst auf die Jungfrauengeburt.
Auf die Jungfrauengeburt, genau.
Ja, ja, ich weiß auch gar nicht, ob die von Anfang an, da glaube ich, stand einfach wahrscheinlich nicht von Anfang an drin.
Ich glaube, dass das eher nachträglich ist.
Also gut, ich meine, nur wenn das jetzt ein Professor sagt, heißt natürlich nicht, dass es so ist, aber das würde ja Sinn geben. Wenn er das über Josef, diese Blutlinie zu David verfolgt, dann kann es ja nicht Jungfrauengeburt überhaupt Thema gewesen sein. Und ja, die steht da ja auch sonst nicht so häufig drin bei Lukas. Also ging es da nicht unbedingt darum, dass das eine unbefleckte Empfängnis gewesen sein muss, sondern es war halt einfach Jesus, ein Sohn von zwei Menschen.
Genau, vielleicht kann man sich das dann noch mal ein bisschen anders erklären. Nämlich... dass Maria quasi in dieser Tradition von anderen Frauen im Alten Testament stand, die unfruchtbar waren und die von Gott den Segen bekommen haben, dass sie ein Kind bekommen können. So könnte man das auch erklären. Weißt du, so dass...
Warum das was Besonderes ist und warum da der Engel kommen muss zu dieser Ankündigung und so.
Genau, und das ist also...
Klar, das gibt's ja häufig irgendwie, dass da diese Engel bei Sarah kommen, genau, und auch diese drei Männer vorbei und...
Also bei Abraham und Sarah, genau, und das ist immer dieser Segen und dann kann sie ein Kind bekommen, dann bekommt sie das Kind aber immer noch von ihrem Mann.
Genau, ja.
Aber auf diese ganze Jungfrauengeburt wollen wir nicht weiter eingehen. Das ist, glaube ich, ein Thema für sich irgendwie.
Ja, oder auch einfach nicht so wichtig vielleicht.
Also für unsere Geschichte auf jeden Fall nicht. Ja. Und dann gibt es eben noch diese Könige, die kommen, beziehungsweise die Hirten in Lukas.
Genau, in Lukas gibt es ja keine Könige.
Genau, in Lukas gibt es die Hirten und in Matthäus gibt es nur die Könige. Und das habe ich nie gewusst, ehrlich gesagt. Also ich habe das
Ach, das weiß doch keiner, weil die beim Krippenspiel sind doch auch alle immer zusammen.
Ja, genau. Gut, danke, dass du mir zustimmst da, weil ich habe nämlich auch in meiner Krippe habe ich drei Hirten und drei Könige.
Das weiß auch keiner, dass Ochs und Esel da nicht drinstehen, sondern dass die halt auch irgendwie erst im Nachhinein dazu, von der Kunstgeschichte irgendwie dazu gewachsen sind und so. Also...
Ja.
Wenn man mal Lukas, diese klassische Weihnachtsgeschichte, hört man zwar immer in Weihnachten, in der Christmette an Weihnachten, aber wenn man da mal doch mal genauer hinhört, dann checkt man da vielen zum Beispiel die Könige.
Also mich hat es sehr überrascht, aber ich finde es eigentlich auch genial konstruiert, gerade in Lukas wieder, weil es geht ja letztendlich darum, dass die Herrscher der Welt sich vor Jesus, vor dem Messias quasi verbeugen, und das wird ja in Matthäus mit diesen Königen wird's eh klar, also das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, und in Lukas sind es eben die Hirten, und da denkt man sich erstmal so, hä, also Hirten, ich meine, das ist ja schön und gut, dass die da ein bisschen sich verbeugen, aber ich meine, wie können die bitte schön Könige darstellen oder Herrscher, aber in dieser alttestamentlichen Tradition wurden Könige als Hirten immer bezeichnet. Und das sieht man beispielsweise auch am Psalm 23. Da steht ja auch, der Herr ist mein Hirte.
Ja, gut, es gibt ja ganz viel Wichtiges in der Bibel zum Thema Hirte. Irgendwie, ich bin der gute Hirte, sagt ja auch Jesus.
Genau, ja, aber da, ich habe die Verknüpfung nie gemacht. Weil
ich denke, das gibt ja auch ganz viele Theologen, die jetzt sagen, das ist anders und die Hirten waren die am Rand der Gesellschaft und dass die das zuerst sehen dürfen, das ist auch was Tolles und so. Also, aber wenn man das natürlich aus dieser alttestamentarischen Brille sieht, gibt es schon sehr Sinn, dass dieses Symbol der Hirten, dass das genau das Gleiche ist wie diese Magier. Es sind ja übrigens keine Könige.
Ja, das sind ja eigentlich Weise, ne? Und
genau. Aber die wurden dann eben auch, warum? Genau aus diesem gleichen Grund. Und dass ihnen klar wird, wurden die als Könige dargestellt, dass klar wird, da kommen alle Wichtigen und begrüßen den. Und insofern darf man, glaube ich, diesen Traditionen schon vertrauen. Wenn da Könige steht, dann heißt es eben auch, da kommen irgendwie wichtige Leute aus fernen Ländern und bei den Hirten kommen vielleicht auch wichtige Leute.
Ja,
das ist interessant.
Es ist auf jeden Fall, es sind zwei wirklich schöne Texte, wo man sich viele Gedanken gemacht hat.
Genau, und, genau so ist es.
Und was mir immer mehr auffällt, jetzt gerade im Studium und dadurch, dass ich mich viel mit so alttestamentlichen Texten beschäftige, dass ein Text immer schöner wird, je mehr Gedanken man sich damit dazu gemacht hat. Also, ich weiß, wir kommen in unserer Gesellschaft, denken wir oft, dass so ein Text er historisch sein sollte und wenn er nicht historisch korrekt ist, dann ist irgendwie komisch.
Dann hat es ja alles gar nicht gestimmt, aber darum geht es genau, eigentlich nicht.
Aber darum geht es nicht. Ich finde, den Text kann man so gut genießen, wenn man das versteht, wie wichtig den Autoren diese Person Jesus war.
Genau, und weil wie die mit jedem Wort, was sie da reinschreiben, das noch mehr aufladen und immer noch mehr zeigen, dass da, was das für eine Wichtigkeit hat und dass es eben dieser eine Messias ist und was es da alles für Beweise sozusagen für gibt und dass das eben alles darauf zutrifft. Das ist ja auch mit Ochs und Esel so, oder? Das finde ich ja auch irgendwie ganz lustig.
Genau, stehen die in den Geschichten drin irgendwie schon?
Nein, oder? Stehen so nicht in den Geschichten drin, sondern in Jesaja.
Ja, genau. In Jesaja wird dann benannt, dass der Ochse seinen Herrn kennt und der Esel seine Krippe.
Also. Und das haben einfach kluge Leute, damals kannten ja die Leute auch noch die Bibel besser, also irgendwie auch in der Kunstgeschichte bis ins Mittelalter kannten die natürlich Jesaja besser als wir im Zweifelsfall. Also auch als wir Theologen. Ja. Wenn wir. haben das dann eben auch als Beweis sozusagen, ist das dann irgendwann dazu gewachsen, so dass eben, dass da dieser Herr eben jetzt erkannt wird. Und Ochs und Esel sind sozusagen schlauer als wir.
Ja,
und das ist schon ziemlich cool.
Und wenn man sich diese Gesamtdarstellung anschaut, dann hat man quasi alles von den Weisen, von den Königen, Machthabern bis zu den Tieren.
Alle checken das. Das ist hier, dieses Kind ist der Messias. Ja.
Genau.
Ja. Ziemlich cool. Ja,
so ist das in der Bibel.
Ist in der Bibel. Und aber ja voll interessant, weil diese Bibelgeschichten, die blieben ja nicht spurenlos, sondern weil es diese Geschichten gab und diese Geburtsgeschichten, gab es dann auch ein großes Interesse in der Kirchengeschichte, wie war das mit der Geburt, und das hat dazu geführt, dass es ja dieses wichtige Fest wurde. Also am Anfang war das größte Fest, oder ist es ja vielleicht auch einfach immer noch im Christentum, natürlich Ostern. Das war ja auch als erstes, ich meine, Auferstehung war ja sozusagen der Kernpunkt, habe ich oben schon erklärt, dessen überhaupt über Jesus nachzudenken. Aber so spätestens im 2. Jahrhundert gab es schon immer größeres Interesse, dass nicht nur die Geburt Jesu irgendwie geklärt wird, sondern auch das Datum, wann es war. Aber es wusste natürlich keiner. Und es gab aber ganz viel so Zahlen, Mystik quasi, gibt es ja auch in der Bibel viel. Und dann wurde eben überlegt, dieser 25. März, haben sie sich gedacht, das hat ja dann auch immer was mit so Sonnenwende und so zu tun und so kosmischen Ereignissen quasi so im Jahreskalender. Und da wurde eben immer angenommen, dass damals Gott die Welt erschaffen hat. Also am 25. März hat er angefangen.
Aha,
und,
okay.
Genau. Und Jesus ist übrigens zufällig auch am 25. März gestorben. Das ist, glaube ich, nicht ganz so unrealistisch wegen Passa. Das ist, glaube ich, schon irgendwann in diesen... Also wenn man sich die Datierungen anschaut, aber natürlich weiß es keiner. Aber das war eben so eine Möglichkeit. Und dann war das früher so, dass eben, ich sage ja Zahlenmystik, die Patriarchen, also Abraham, Isaak und so weiter, die sind wohl immer am gleichen Tag, also gleiches Datum, geboren worden und gestorben. Genau, natürlich nicht.
Ja, bestimmt.
Natürlich ist es so gewesen, das haben sie sich halt so vorgestellt. Das heißt, Jesus hätte dann am 25.3., wo auch Schöpfungsbeginn und Kreuzestod ist, wäre der nicht geboren worden, aber empfangen. Also die im Zweifelsfall unbefleckte oder nicht befleckte Empfängnis war sozusagen am 25. März, passend zur Kreuzigung. Und das würde dann aber bedeuten, 9 Monate später, am 25.12. hätte er ja dann wunderbar geboren werden können. Und dann war außerdem am 25.12. ein Fest, ein paganes, also so quasi nicht christliches Fest, was zum Beispiel Römer eben gefeiert haben. Sol Invictus heißt es, also die unbesiegbare Sonne, oder? Bin ich da so richtig?
Genau, ja.
Und das ist eben Wintersonnenwende, das Datum. Und da haben sie eben gefeiert, dass die Sonne sozusagen irgendwie den Tod besiegt, quasi die Dunkelheit. So, passt irgendwie gut auf wen? Jesus. Wenn es um Sonne geht und irgendwie um Licht, das irgendwie nicht besiegt werden kann. Und war natürlich für die Pfarrer oder Prediger damals ein super Anlass zu sagen, irgendwie, die Römer predigen nur über die Sonne, wir wollen jetzt nicht die Sonne als Gott verehren, aber wir haben irgendwie auch jemand, der für uns Licht ist und gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und dann haben sie eben über dieses Licht gepredigt. Es gibt auch dieses Lied Sonne der Gerechtigkeit und so. Also da kann man ja schon viel Göttliches auch so von christlicher Seite reinlegen. Und dann hat sich eben dieser 25.12. doppelt empfohlen. Einmal, weil da dieses Fest war, was man auch wunderbar jetzt anders belegen konnte. Also es haben eh alle gefeiert, es war total beliebt mit Geschenken. Und wenn die Christen hätten da eh mitgemacht, dann haben sie sich gedacht, ach komm, dann lass uns doch gleich hier mal einen anderen Inhalt bringen, dass es auch nicht nur so pagan ist und irgendwie unchristlich-heidnisch, sondern wir feiern da jetzt Weihnachten, weil vermutlich wurde Jesus da eh geboren.
Was mir dazu gerade einfällt mit diesem Sol-Kult, also diesem Sonnenkult, dass der Kaiser Konstantin in der Zeit, das ja dann quasi eingesetzt wurde als Fest, dass der zum Christentum über diesen Sol-Glauben gekommen
ist. Stimmt, das hatte ich vergessen, aber das stimmt.
Das heißt, das wird sicher kein Zufall gewesen sein.
Sondern Weihnachten da schon überzeugend.
Ja, genau.
Das hat quasi das Christentum gerettet, weil Konstantin war ja schon wichtig. Genau, also so um die Zeit 336, habe ich gefunden, wurde das eben schon gefeiert. Und das ist ja total passend zu Konstantin.
Das ist Konstantin, genau.
Ja. So ist das mit der Datierung, warum das am 25. oder bei uns halt jetzt am Vorabend. Aber in USA feiern sie das doch irgendwie erst am 25. morgens.
Die feiern das am 25. Und bei uns glaube ich auch nicht so lange, weil Luther hat zum Beispiel auch noch am 25. gefeiert.
Das passt, glaube ich, schon ganz gut dazu. Ja.
So ist das. Jetzt sag mal, wie war es bei euch denn mit dem Feiern? Was habt ihr denn so gemacht da?
An Weihnachten? Ja. Also, bei uns war schon der Advent so cool, weil es gab immer einen Adventskranz und dann, also ich weiß, vielleicht saßen die da nicht so oft, wie ich es mir denke, aber mein Gefühl ist, dass wir da ganz oft zusammen saßen. Meine Mama müsste ich mal fragen, wie oft das war, weil ich hatte das Gefühl, ganz oft und haben dann eben gesungen am Adventskranz und dann war eben ja schon Nikolaus und der ist dann vorbeigekommen und dann an also man durfte irgendwie so einen Wunschzettel für die Engel an den Fensterladen hängen, dass sie das außen abholen können. Und an Weihnachten waren wir, denke ich, schon immer irgendwie im Gottesdienst und auf jeden Fall war dann der Christbaum geschmückt und später haben wir den auch selber mitgeschmückt. Ich habe mich mit meinem Mann unterhalten, der durfte, also das war dann immer quasi, das Christkind hat auch den Christbaum gebracht. Also der wurde nicht zusammen geschmückt, sondern die haben das alles versteckt und seine Mama ist dann mit ihm in den Gottesdienst gelaufen und so war ein bisschen weiter weg. Also und dann hat es ewig gedauert und dann hatte das Christkind eben den ganzen Christbaum auch hingestellt und genau. Und sowas bei uns nicht, sondern es gab so eine Glocke und man musste halt immer irgendwie ewig warten und dann gab es immer ganz viele Geschenke. Jetzt bin ich sicher, ob jemals schon, also wir haben wirklich immer richtig viel tolle Sachen bekommen an Weihnachten. Und dann hat sich eigentlich der coolste Brauch entwickelt, dass meine Schwester und ich am nächsten Morgen dann immer schon so früh aufgewacht sind, weil wir natürlich auch mit den Geschenken spielen wollten. Und irgendwie, weil es ja auch so cool war, da gab es ja auch immer so tolle Sachen zum Anziehen, Skiunterwäsche und was weiß ich. Und das war ja immer das Coolste, dass man am nächsten Morgen dann gleich hochgehen konnte im neuen Nachthemd und die neuen Skiunterhose, lange Unterhose und Socken anziehen. Und dann haben wir unseren eigenen Brauch. Wir haben dann immer in der Früh ferngeguckt, bis meine Eltern aufgewacht sind und das Frühstück hatten, weil da kommen ja die coolsten Filme. Also wir haben die Weihnachtsfilme noch nicht im November angeschaut, sondern dann am 25. und 26. Die ganzen Märchen.
Okay. Ja. Ach, das ist ja schön.
Ja, das war cool.
Ja, bei uns war das, ein bisschen ähnlich. Also wir waren auch im Gottesdienst, außer mein Vater, der hat zu Hause anscheinend das Christkind ausgerupft. Sag ich jetzt mal. Also es war so, wir waren im Gottesdienst und dann sind wir nach Hause gekommen und ich musste im Flur warten, weil ja das Christkind gerade zufällig im Wohnzimmer war und die Geschenke unter den Baum gelegt hat. Und da hat es wohl ein, zwei Haare verloren. Ne? Also ich habe das ja nie reflektiert zum Glück, aber auf jeden Fall war der gesamte Baum voll mit so Locken und... Ja, im Nachhinein denke ich mir, das arme Christkind, entweder sind dem ganz schnell
die Haare... Das hat halt magische Haare, die wachsen nach.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das lässt es gerne da zum...
Das stimmt. Ja. Nee, aber das war immer total süß und ich habe mir auch immer tonnenweise Geschenke gewünscht und ich habe auch immer ganz viel davon bekommen und ich weiß noch einmal, war dann so ein Brief da, also unterm Weihnachtsbaum, dass ich... hochgehen soll, also ganz oben hatten wir auch noch so ein Zimmer, weil da auch noch eine Überraschung ist. Und ich dachte den ganzen Abend, dass das Christkind auf mich da wartet.
Ach Gott.
Und ich habe voll Angst gehabt und deswegen habe ich gedacht, ist eigentlich richtig. Mhm. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass die anderen das vergessen, weil ich habe das dann einfach weggelegt und so, das passt dann schon irgendwann. Meine Eltern gesagt, hast du nicht noch irgendwie, sollst du nicht noch da rumgehen? Ja, irgendwie, nein, vielleicht. Und dann war oben eine Rennbahn zum Glück.
Aber abgefahren, dass man eigentlich auch Angst ist, nicht logisch, wenn man sagt, das ist auch irgendwas Göttliches.
Ja, ich weiß,
wenn man dem nicht unbedingt begegnen.
Ja, eben irgendwas Unbekanntes, so fremd. Ja. Also auch was Schönes natürlich.
Ja, aber es ist schon noch so ein bisschen...
Das war komisch, ja.
Ja. Sehr spannend.
Aber Frage, habt ihr dann an das Christkind geglaubt oder an den Weihnachtsmann, Nikolaus?
Ich habe mit meiner Schwester konferiert. Sie behauptet, es war das Christkind. Ich behaupte, es war nicht immer das Christkind. Okay. Also man sieht, man ist sehr flexibel als Kind. Ich glaube, die sind so umgeschwenkt. Ich glaube, am Anfang war das der Weihnachtsmann, aber irgendwie, glaube ich, dann wurde es irgendwann das Christkind. Also ich kann es nicht sagen.
Okay, ja, es ist ja auch richtig, dass du ans Christkind geglaubt hast, weil, jetzt kommen wir mal kurz zu diesen Bräuchen.
Wir kommen mal dazu, warum denn diese Bräuche, wie die entstanden sind, weil das ist eigentlich schon ganz lustig.
Ja, weil es gab ja zuerst den Nikolaus, also das war auch eine historische Gestalt, das war ein Bischof in Myrna, genau. Und
genau, den gab es ja wirklich.
Den gab es wirklich, der ist ja auch heilig gesprochen, klar, sehr logisch, und der war halt dafür bekannt, dass er sehr viel, sehr großzügig war halt auch. Ja. Und dann sind da mit der Zeit eben diese Legenden entstanden, dass er beispielsweise einer Familie den Töchtern Goldklumpen ins Fenster geworfen hat, weil sie sich sonst hätten prostituieren müssen, weil sie kein Geld hatten. Mhm. Solche Mythen sind dann entstanden und dadurch ist er eben zu so einer großherzigen Person geworden, die den Leuten Sachen schenkt. Und das hat sich dann im Mittelalter weiterentwickelt zu so einem Bischofsspiel. Also das war am Fest der unschuldigen Kinder. Da wurde immer ein Kind ausgewählt, das Bischof wurde oder Abt. Und das durfte die anderen Kinder bestrafen oder belohnen. Und dann haben die Geschenke bekommen oder halt eine Strafe.
Krass, aber eigentlich interessant, dass das ein Kind machen durfte.
Ja, ich finde das auch krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Kinder belohnt wurden.
Nein, weiß ich nicht. Das wäre jetzt interessant zu wissen.
Aber das war auf jeden Fall der Hintergrund. Und deswegen hat man quasi entweder am 6. Dezember oder am 28. Dezember Geschenke gegeben den Kindern. Weil der 28. war eben dieses Fest der unschuldigen Kinder.
Ah ja, okay.
Und der 6. war quasi Nikolaus. Das Nikolausfest.
Ja, okay. Und aber immer so mit dieser, wenn du was Gutes gemacht hast, kriegst du was sozusagen.
Genau.
So ein bisschen dieses, im Zweifelsfall noch der Krampus im Schlepptau.
Genau, ich glaube, das ist dann eine germanische.
Ja, ich glaube auch, das Einfluss, ist nochmal eine andere. Oder? Ich weiß nicht mehr, aber das ist auf jeden Fall.
Aber vor dem hatte ich immer Angst.
Richtig. Das soll man ja auch, aber es ist richtig gruselig. Ja.
Genau. Und der Luther fand das alles irgendwie nicht so cool.
War ja auch ziemlich katholisch mit einem Bischof und einem Heiligen.
Ja, eben gerade das Heilige.
Konnte er nicht so toll finden.
Nee, und das war auch nicht so christlich, sondern irgendwie alles nicht so auf die Geburt Christus hin geeicht. Und deswegen hat er gesagt, nee, am 25. Dezember kommt das Christuskind und beschenkt. Und da war es aber wirklich noch das Baby.
Tatsächlich. Schon, gell?
Ja. Da war es noch das Baby. Ja. Und das hat sich dann aber entwickelt, weil man ja so Krippenspiele auch schon gemacht hat in der Zeit. Und das Christuskind mit ganz vielen Engelchen gekommen ist. Und das ist ja klar, wer spielt Engelchen? Das sind halt meistens die Mädchen gewesen.
Ja.
Und so hat sich das entweder entwickelt, dass dann das Christkind zu so einem gelockten Engelchen geworden ist, einem weiblichen.
Mhm.
Und es gibt auch noch die Vermutung, dass das irgendwie sich mit diesem Lucia-Fest so ein Lichterfest.
Ja.
Und das ist da auch am 13. Dezember, dass sich das dadurch vermischt hat.
Ist ja auch irgendwie, das wollten bestimmt auch immer alle spielen und dann irgendwie wollte vielleicht auch mal jemand das Christkind spielen oder so auf diesem Christkindlmarkt in Nürnberg zieht es doch immer oder reitet es ein oder so. Genau, aber interessant, dass das, ich hätte es ja gar nicht so verbunden, ich habe mit Christkind schon auch irgendwie das Christkind, also ich kenne das jetzt nicht so als Engelsfigur, aber ich bin ja wie gesagt auch nicht ganz sicher, ob wir immer so das Christkind, ob das immer nur das Christkind war oder nicht auch jetzt auch der Weihnachtsmann, weil den gibt es ja auch noch.
Genau, den Weihnachtsmann gibt es auch und das kommt nämlich aus einer niederländischen Tradition. Da hieß nämlich der Nikolaus, war der Sinterklaas.
Das ist wahrscheinlich der heilige Nikolaus einfach, oder? Sankt Nikolaus sozusagen. Also Sankt Klaus sozusagen.
So, genau, ja. Also es ist auf jeden Fall der gleiche. Und Sinterklaas, kommt uns das bekannt vor? Ich weiß ja nicht.
Sinterklaas.
Genau, die Niederländer sind dann halt irgendwann nach Amerika und ja, da hat man dann aus dem Sinterklaas den Santa Claus gemacht. Und eine gewisse Firma, die Softdrinks herstellt und dafür bekannt ist, sehr viel Diabetes zu verursachen mit ihren Drinks, hat dann einmal einen Zeichner beauftragt, dass er das Bild von diesem Santa Claus halt malt. Ja. Genau.
Und das war doch so, dass das auch so ein bisschen dann verniedlicht wurde sozusagen. Also die haben dann so dieses, weiß nicht, ob dies waren oder ob das schon vorher so war, aber die haben so dieses mit Krampus und das ist auch irgendwie die Guten und die Bösen und man muss ein bisschen Angst haben, das ist dann alles weggefallen.
Ja, also
der ist jetzt nur noch nett. Der,
ja, es gibt schon, also so von den Weihnachtsfilmen, die ich schaue, ist mir schon klar, es gibt immer diese Artig-Unartig-Liste und die Unartigen kriegen Kohlen, aber die kriegen sie nämlich vom Weihnachtsmann meistens und
der Krampus ist weggefallen, sozusagen.
Ist eher weggefallen,
ja,
genau.
Okay, ja.
Ja, so cool. War das da.
Ja, sehr spannend. Genau, ja, und es gibt ja noch andere Bräuche, Adventskranz zum Beispiel ist ja auch ziemlich kirchlich.
Stimmt. Das ist auch tatsächlich was.
Ich will jetzt nicht so lange erzählen, aber.
Nö, ja, natürlich.
Soll ich? Oder? Ja, also der ist im 19. Jahrhundert. Irgendwie gab es doch so einen Theologen, gab es ja auch viele kirchliche Armenhäuser und so Armenfürsorge und eben in so einem Waisenhaus hat der sich eben was ausgedacht, um den Kindern das Warten auf Weihnachten zu erleichtern, dass sie auch zählen können. So, wahrscheinlich haben die den immer furchtbar genervt, wann ist es so weit? So. Dann hatte der doch so ein großes Wagenrad mit so vier großen Kerzen für die Adventssonntage und diesen zwischendurch dann 2019 kleine und dann konnten sie, war dann auch der Beginn vom Adventskalender, die sind auch in diesen weißen Häusern dann auch entstanden.
Genau, so. Das ist das Gleiche und das ist eher eine evangelische Tradition tatsächlich.
Ja, also
das
Bichern haben die, war evangelisch.
Genau, die,
ja. Ja, sehr cool.
Ja, und wir haben das hier in unserer Kirche auch, ne? Also
die Karin hat sowas, ja.
Unsere Pfarrerin hat auch sowas und das sieht echt schön aus.
Das sieht schon ziemlich cool aus.
Kauft euch ein Wagenrad und befestigt daran Kerzen. Das ist wirklich weihnachtlich.
Das stimmt, man braucht halt gewisses Platz. Ja. Einen gewissen Platz dann für den Adventskranz.
Man muss irgendwen kennen, der ein Wagenrad hat, aber das ist ja alles machbar.
Kein Problem, ne? Ich denke, die leben ja rum. Ja, ja.
Genau.
Ja. Ja, so das sind diese Bräuche und warum es die gibt. Weihnachtsbaum ist ja auch noch so, das hat sich ja auch irgendwie erst mit der Zeit entwickelt und auch irgendwie irgendwas Heidnisches und dann hat sich so parallel zum Adventskranz, aber der war eigentlich wichtiger und so, aber das ist eher relativ jung.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja.
Aber ich würde mal ganz grundsätzlich kurz sagen, wie interessant das ist, dass das Christentum sich immer mit irgendwie so heidnischen Religionen so nicht so schwer getan hat. Ne? Die konnten sich immer gut damit verbinden.
Und dass man so mit der Zeit gegangen ist. Das finde ich eigentlich schon ganz interessant, dass man auch nicht sagt, ah, das ist jetzt alles so furchtbar und jetzt gibt es Weihnachtsmärkte und keiner denkt mehr an irgendwie das Christkind. Gut, ich predige auch immer ein bisschen sowas in der Art. aber so ganz so war es in der Vergangenheit nicht. Sonst hat sich dann irgendwie immer angepasst an so Bräuche und irgendwie ist da drauf gegangen. Und wenn das irgendwie attraktiv war, dass man dieses Solfest feiert, dann macht man da mit. Und wenn es halt jetzt eine neue Tradition mit Christbaum, dann nehmen wir den doch auch und so.
Ja.
Aber ich finde gerade jetzt so, wenn jetzt so auch Sachen wegfallen wie mit Weihnachtsmarkt und so dieses Jahr, finde ich, merkt man ja schon auch, dass das total wichtig ist und dazugehört.
Ja.
Ich hoffe ja schon, dass man vielleicht dieses Jahr das dann nutzen kann, dass man sagt, wir irgendwie so ein ganz anderes Weihnachten, lass uns doch nochmal irgendwie auf die Botschaft gucken, wenn alles andere wegfällt. Vielleicht ist es auch nochmal spannend, aber eigentlich, muss ich sagen, hat mich das ein bisschen bekehrt, wenn ich mir gedacht habe, nee, es ist eben nicht alles noch drauf und verdecktes, sondern das gehört einfach alles dazu, zu diesem Zauber von Weihnachten.
Ja, absolut. Und ich finde, warum sollte man nicht solche Bräuche mitnehmen, wenn die Leute dadurch
in Weihnachtsstimmung kommen,
genau. Weil ich meine, solange sie dann irgendwie, ich sag jetzt mal, christlich handeln, ist ja wurscht, woher das kommt.
Ja. Ja. Ja, aber lass uns trotzdem noch mal kurz auf die Botschaft gucken.
Ja, gerne.
Wir haben schon gesagt, irgendwie, die Botschaft ist ja quasi, Gott wird Mensch. Also Jesus ist Gott und das heißt, Gott ist auf die Erde gekommen und ein echter Mensch geworden. Also Jesus ist echt ein echter Mensch, aber auch ein echter Gott, also oder ist unser Gott. Und das heißt ja, dass quasi eine Verbindung so zwischen Himmel und Erde entsteht. Also Himmel ist ja die Frage, ob man das wie man es verorten will, aber eigentlich ist es doch in allen anderen Religionen so, dass das völlig unvorstellbar ist, dass was Göttliches, dass es sich das so erniedrigt, wie es bei Paulus ja auch hieß. Ja. Also, weil eigentlich ist Gott ja irgendwie unvorstellbar, groß, mächtig, irgendwie, man will sich ja vielleicht auch gar nicht als Person vorstellen, vielleicht irgendwie ein unendliches Licht oder unendliche Liebe oder so. Und jetzt plötzlich wird es aber so personal. Also es ist nicht nur, ich kann mich mit dem unterhalten, sondern ich kann mich jetzt von Mensch zu Mensch mit ihm unterhalten. Und ich glaube, das gibt es eigentlich nur im Christentum. Klar, es gab früher irgendwelche antiken Götter, die haben auch so menschliche Züge. Aber die sind ja dann...
Die sind ja nicht so nahbar.
Genau.
Und auch über so eine lange Zeit auch so nahbar und so verletzlich. Ich meine, die sind nicht gestorben.
Nee, also, genau.
Wenn, dann sind sie durch andere Götter vielleicht getötet worden.
Ja, aber, nee, die können nicht. Also ja, irgendwie fand ich den vielleicht. Aber eigentlich können sie ja nicht sterben.
So richtig, genau. Können sie nicht sterben, ja. Und auch, dass dieser Gott so ganz hilflos als Baby geboren wird und nicht irgendwie sagt, komm, ich fahre jetzt in einen 30-jährigen muskulösen Soldaten, der sich dann auch wehren kann, sondern das ist halt, ist halt ein Baby, das hätte jetzt auch da sterben können.
Ja. Und das hätte ja, gibt's ja auch genug Geschichten von irgendwelchen, die eben nicht so geboren werden, sondern irgendwie dann sozusagen, der sich jemand irgendwie da göttlich entwickelt, aber eben ist nicht so eine. Und wenn du mal bei der Geburt dabei warst, muss ich sagen, es ist schon echt sehr. Also es ist da ist jetzt ist schon natürlich sehr irgendwie verrückt und irgendwie erhebend, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, es ist jetzt irgendwie so glanzvoll schick sozusagen, sondern natürlich ist das schon verrückt, sich vorzustellen, dass man eben, und das war ja früher noch viel mehr so.
Ja.
Also da kannte ja auch jeder irgendwie Geburten und war da mit dabei und wusste, was das für ein Risiko ist und
ja. Ja, es gab ja auch mega viele total verrückte Theorien, dass man sich versucht hat, das ganz anders zu erklären. Ne?
Also, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass Gott sowas mitmacht, sozusagen.
Ja. Und um das vielleicht noch abzurunden, diese Geschichte, die bildet ja quasi den Anfang von den Evangelien und das Ende ist ja dann die Kreuzigung von Jesus und das sind ja die zwei Elemente und Augenblicke, in denen Jesus so ganz schwach und verletzlich war, in denen er komplett der Welt ausgeliefert war, sage ich jetzt mal.
Dass Gott sich eben so ausliefert, nur wegen uns und irgendwie uns eben sich selbst zeigen will, aber das eben nicht göttlich zeigt, sondern menschlich und eben sogar stirbt, ist schon einfach völlig unvorstellbar und einmalig.
Ja.
Ja. Passt aber ja auch zu dem Rest zwischendurch. Also war er ja auch nicht irgendwie da, der, wie du es gesagt hast, nicht der muskulöse Soldat, der da irgendwie sagt, so und hier, ich zeig euch jetzt mal so, ich bin hier der Messias. Wer stellt sich denn den Messias so vor?
Ja, also sicher nicht in der Zeit irgendein Jude. Das war ja, war ja eine göttliche Gestalt, klar.
Ja, und jetzt so eine Uminterpretation ist schon echt verrückt. Und ich wollte noch mal, weil ich so schön finde, ich stehe an deiner Krippe hier, das Weihnachtslied.
Ja.
Kein Wunder, dass es schön ist, weil die Melodie ist nämlich von Bach und der Text von Paul Gerhardt ist doch dieser berühmte, von Geh aus mein Herz und suche Freud, dieser berühmte Theologe und Poet.
Mhm.
Genau, und da weiß ich mich noch, dass ein Professor uns daran eben so erzählt hat, wie so diese Beziehung zwischen uns und Christus und eigentlich auch so eine ganz viel Christologie da drin steckt in diesem Liedtext, weil da heißt es doch, also ich stehe in deiner Krippen hier in der zweiten Strophe, heißt, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Und das zeigt es ja auch nochmal ganz interessant irgendwie. Also ich stehe an der Krippe von einem Kind, was ja immer total faszinierend ist, so ein neugeborenes Kind, da kannst du ja gar nicht weggucken. Ja. Und aber was das mir geschenkt hat, also, und dann heißt es, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich als dein Eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Und das finde ich einfach nochmal eine schöne Zusammenfassung von diesem verrückten Tausch sozusagen irgendwie, dass Gott Mensch wird, ein Knecht heißt es ja bei Paulus, aber dass es eben gleichzeitig natürlich Gott ist und irgendwie mich ja geschaffen hat, dieses Kind, das da liegt und mir alles, was ich ihm schenken könnte, ja von ihm hab, also auch Glaube und Herzsinn und Mut, alles, nimm alles hin, heißt es ja. Also das alles kommt ja nicht von mir, sondern von diesem Kind, das da liegt. Und das ist ja schon so ein faszinierender Gedanke. Das wundert mich eigentlich nicht, dass Weihnachten so berühmt geworden ist.
Ja, also ist doch ein wichtiges Fest, kann man zusammenfassen.
Ja, es ist schon ein sehr wichtiges Fest.
Genau.
So. Ja. Und wir hoffen, dass ihr dieses Jahr ein ganz wunderbares Weihnachten habt, obwohl es schwieriger ist als sonst mit weniger Familie, weniger Freunden. Aber ich glaube, dass Weihnachten eigentlich nichts braucht, außer dem Wissen, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Und ich glaube, da kann man sich auch ganz in Stille und ohne viele Bräuche, die sonst natürlich wunderbar sind, aber ich glaube, dem Gedanken könnte man sich auch so annähern, diesem Licht, das da in die Welt gekommen ist, könnte man vielleicht auch ganz in der Stille finden.
Und mit ein paar Lebkuchen. So. Also, und dann wünschen wir euch noch ein paar schöne Tage und schreibt uns doch mal auf Instagram, wie ihr eure Weihnachten verbringt. Wir heißen Vergeltsgott. Punkt.
Und würden uns sehr freuen. Berichtet uns mal.
Also,
ciao.
Ciao.